Heute habe ich mir wieder einen Experten eingeladen, und zwar Michael Kornmann. Natürlich stelle ich ihn auch gleich in der Episode ausführlich vor, aber ich wollte dir schon mal sagen, dass wir heute über Datenschutz gesprochen haben. Warum ist das überhaupt wichtig? Worauf musst du achten, wenn du WordPress einsetzt? Was muss ins Impressum? Und was ist überhaupt das Hinweisgeberschutzgesetz? All diese Themen haben wir heute besprochen und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen im Nerdcafé Podcast, dem Podcast rund um WordPress, Hosting, CMS und Web. Dein Host Johannes Meyerhofer ist Experte und Trainer für WordPress. Mit diesem Podcast möchte Johannes dir dabei helfen, WordPress besser zu verstehen und anzuwenden. Aber auch bei allen anderen Themen, die dich interessieren, wenn du mit einem eigenen Webseitenprojekt starten möchtest. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Podcast-Episode.
Im Nerdcafé-Podcast geht es meistens um WordPress, um Hosting, um alle Themen, die dich interessieren, wenn du mit deiner eigenen Webseite starten möchtest. Und seit 2025 lade ich mir auch regelmäßig verschiedene ExpertInnen ein, die über ihr Fachbereich, ihr Fachgebiet sprechen wollen und können. Das ist einerseits für mich spannend, weil ich gerne über meinen eigenen Tellerrand schaue, aber auch für dich als HörerIn, weil auch du natürlich davon profitierst, welche ExpertInnen hier zu Gast sind und die über ihr Themenbereich sprechen, damit auch deine Filterbubble einfach ein bisschen erweitert und vergrößert wird. Heute habe ich mir Michael Kornmann eingeladen und den Michael kenne ich schon eine ganze Weile und zwar von einem Netzwerk, das es schon gar nicht mehr gibt und das früher auch virtuell stattfand. Wir haben uns da so einmal die Woche gesehen, glaube ich, wir reden gleich darüber nochmal als Einstieg. Und aus diesem Netzwerk, was es nicht mehr gibt, ist aber ein Kontakt entstanden, den es sehr wohl gibt. Und Michael, mittlerweile kennen wir uns auch persönlich. Wir haben uns in Hamburg getroffen, wir waren hier spazieren, haben Fischbrötchen gegessen und hatten da sehr viel Freude, sage ich jetzt einfach mal so. Und der Michael ist Datenschutzexperte. Dementsprechend geht es heute auch um Datenschutz. Und der Michael ist auch Inhaber der QS Kornmann und macht da Qualitätsmanagement und super sexy Hinweisgeber, Schutzgesetz, alle diese spannenden Themen. Darüber sprechen wir heute. Michael, moin, schön, dass du da bist. Habe ich denn was vergessen?
Moin, Johannes. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich heute mal dabei sein darf. Nein, du hast nichts vergessen. Super. Also, super. Super erklärt. Das geht sich auf, ja.
Das freut mich. Bevor wir jetzt in die Themen einsteigen, habe ich so eine kleine Idee, weil ich mich natürlich man muss ja Ziele haben, ne? Ich orientiere mich da an fest und flauschig, da will ich hin, das ist klar, da will jeder Podcaster hin. Und die haben eine Playlist und ich glaube, dass das einfach das Geheimnis ist. Und wenn ich so eine Playlist habe, werde ich auch bald so groß sein wie die beiden, das ist mein klares Ziel. Und deswegen wäre jetzt meine Frage an dich, ob du ein Lied hast, das dich in den letzten Tagen oder Wochen begleitet und beschäftigt hat, weil die Idee ist, dass jeder, der hier zu Gast ist, ein Lied da in dieser Liste reinlegt und ich mache das auch immer und so wächst diese Playlist mit der Zeit und ich werde sehr, sehr groß mit meinem Podcast. Okay. Was ist dein Song dazu?
Ja, okay, ich muss ganz kurz überlegen. Mhm. Da kommen wir so zu der Entdeckung des Jahres. Ich bin dieses Jahr auf einigen Konzerten gewesen und habe jetzt das erste Mal jetzt drüber nachgedacht, echt schade, dass ich es nicht schon viel höher gemacht habe, aber besser später als nie, Sonderschule als Vorband gehabt. Und den Song Merkst du nicht, das ist so das, was mir so in den letzten Wochen und auch gerade in den letzten Tagen so immer mal wieder im Ohrwurm drin liegt und wo ich sage, also den bitte mit auf die Playlist nehmen.
Also sing mal vor kurz, klingt schon mal sehr gut auf jeden Fall.
Hört ihr den an? Ich bin absolut kein Sänger, nicht mal unter der Dusche, aber ich sag mal, nach Merkst du nicht, kommt was mit dumm bist.
Das kommt jetzt sehr überraschend.
Ja, genau.
Ich habe ein Lied, das ist anders, glaube ich, obwohl ich es nicht kenne, also deins nicht kenne. Und das heißt I Quit von der Sängerin Spilliff. Okay. Und die wurde mir mal vor ein paar Monaten schon bei Spotify vorgeschlagen. Und dann habe ich sie live gesehen beim Reeperbahn-Festival hier in Hamburg. Und es ist einfach richtig cooler Reggae, richtig mit deutschen Texten, kann man gut verstehen, geht gut ins Ohr, finde ich richtig. Jetzt so zum Ende des Sommers hin, sage ich mal, wenn wir aufnehmen, ist quasi der Sommer gerade vorbei. Richtig toll.
Ja, aber bei mir muss es kacheln und sonst immer so Broilers und so Deutschrichtung schon und da passt Sonderschule echt gut rein. Wie gesagt, okay. Entdeckung des Jahres.
Na dann, höre ich rein. Ich bin auch gespannt, wie die Playlist ankommt und was da noch so für Songs drin landen.
Sobald die draußen ist, sag Bescheid, dass wir sie irgendwo runterladen oder beziehungsweise sich irgendwo anhören kann.
Die ist draußen ab Januar und wird dann halt regelmäßig befüllt und die wird Nerds and Coffee heißen und irgendwie um diesen Podcast rum auch, wie auch immer das dann klappt, weiß ich noch nicht genau, aber dann auch verlinkt werden.
Ja, super, sehr gut.
Ja. Lass uns mal in das schöne Thema Datenschutz einsteigen. Ja, ich freue mich sehr darauf. Warum sollen wir das überhaupt tun? Warum ist ein Datenschutz überhaupt wichtig?
Ja, also erstmal gibt es zwei Ansichten von der ganzen Sache. Die gesetzliche Sache ist, Datenschutz ist so wichtig, weil wir die Datenschutzgrundverordnung in Deutschland haben und wir eine gesetzliche Verpflichtung haben, uns um das Thema zu kümmern. Aber die für mich viel wichtigere Sache ist eigentlich, dass jeder, der Daten verarbeitet, und wir reden, wenn wir von Datenschutz reden, reden wir über personenbezogene Daten, gerade bei dir hier im Podcast, wenn wir über Thema Webseiten reden, dass sich eigentlich jeder, der diese Daten kriegt und der diese Daten verarbeitet, sich seiner Verantwortung bewusst sein sollte und sein muss, dass er mit diesen Daten eben vernünftig umgeht und diese Daten halt als ein Gut schützt, als wären es im Prinzip seine persönlichen Daten. Keiner will, dass mit seinen Daten irgendwo Schindluder getrieben wird. Keiner will sich auf irgendwelchen Mailinglisten wiederfinden. Keiner möchte das wirklich haben. Und Leute, die halt von anderen Leuten Daten verarbeiten, wenn du Webseitenbetreiber bist, Blogs hast, E-Mail kriegst etc. pp., dann ist das, sollte das in deiner Verantwortung sein, eben mit diesen Daten sehr sorgfältig umzugehen. Und das ist so die persönliche Seite von Datenschutz und warum man sich damit zusammen auseinandersetzen darf.
Und da das ja auch ein bisschen WordPress-Podcast ist, natürlich die Frage, ob jetzt WordPress sehr speziell ist im Vergleich zu anderen Seiten oder ob es da ganz besondere Herausforderungen gibt oder vielleicht sogar Plugins, die diese Herausforderungen dann mir abnehmen.
Ja, also im WordPress bist du der größere Crack wie ich, ganz klar.
Danke.
WordPress ist echt bei fast 99% meiner Kunden noch im Einsatz oder schon im Einsatz oder ist im Einsatz. Ich habe so ein paar Kunden, die auf Typo 3 sind, aber der Großteil ist echt in WordPress unterwegs. Das heißt, was mir als Datenschützer immer begegnet ist, in der Regel WordPress und dann immer so die Fragen, was darf ich für Plugins einsetzen, welche Themes, welche Fonts, was darf ich bei einer Webseite tun und was darf ich eben nicht tun. Und da ist es so meine Aufgabe, den Kunden so ein bisschen zu begleiten und ihnen dann so ein paar so Tipps an die Hand zu geben, was so Do's and Don'ts für seine eigene Webseite.
Das ist ein schönes Stichwort, weil ich bin ganz froh, dass ich das immer an dich delegieren darf, weil ich dann gar nicht so tief rein möchte. Aber trotzdem begegnet es mir natürlich und gerade im letzten halben Jahr sehe ich ganz viele Cookie-Banner. Also das ist, glaube ich, ein Plugin, was halt alle einsetzen, weil es irgendwer mal erzählt hat, das aber gar nichts macht. Ne? Ich kann ja prüfen mit Chrome-Tools, mit Browser-Tools wie Chrome zum Beispiel, sehe ich ja schon, welche Cookies denn so gespeichert werden und sehe, dass diese Cookies gespeichert werden, ganz egal, ob ich die Cookie-Banner anklicke, ausklicke oder ob der überhaupt auftaucht. Was ist da los? Warum?
Cookie-Banner habe ich so meine eigene Meinung. Ich darf die ja hier offen sagen. Cookie-Banner ist für mich so im Moment, so, auch im letzten Jahr, so die größte Seuche, die du auf Webseiten findest. Wir hatten 2022 oder 2023, ich habe das nicht mehr genau im Kopf, da haben wir datenschutztechnisch und webseitentechnisch, da kannst du dich auch noch daran erinnern, die Sau durchs Dorf getrieben mit Google Webfonts. Da war das damals diese Abmahnmänner und dass jede Webseite mit Webfonts und Kram und hast du nicht gesehen. Und kaum ist das abgeschwallt, kam so die Cookie-Seuche auf Webseiten. Und viele vermischen das gefühlsmäßig. Die denken, das hat Datenschutz und warum und Hauptsache ich setze Cookies rein und ich muss auf jeden Fall einen Banner haben, ganz egal, ob ich Cookies setze oder nicht. Und was ich da immer sage, was wichtig ist oder wo das dann ist, muss man sich erstmal fragen, wo kommt denn das her? Also mit Sicherheit hat irgendeiner mal angefangen und viele kopieren es rüber und machen es nach und sagen, oh, wenn es der macht, muss ich es auch machen. Aber wo geht denn das Ganze los oder wo ist denn jetzt wirklich der Ursprung von dem Ding oder wo steht es denn? Wenn ich normativ unterwegs bin und bin bei Kunden, dann frage ich immer, wo steht denn geschrieben, dass wir das tun müssen? Und bei Cookies müssen wir gar nicht in die DSGVO gucken, in die Datenschutzgrundverordnung, sondern wir müssen in das TDDG gucken, das Telekommunikations- und Digitale Dienste-Datenschutzgesetz. Das hieß früher TDDSG, wurde aber jetzt im Laufe dieses Jahres umbenannt und hat ein D mit dazugekriegt, ist ein kleiner Zungenbrecher. Man kann einfach mal danach googeln, aber da gibt es den Paragraphen 25. Und in dem 25er steht halt eben drinne, dass Informationen, die auf Endeinrichtungen des Benutzers Zugriff haben und Informationen da dort speichern, dass das eben nur zulässig ist, wenn eine Einwilligung vorliegt. So, und das ist so der Ursprung, warum jeder glaubt, wow, jetzt setze ich einen Cookie, also brauche ich eine Einwilligung.
Ja.
Der hat allerdings noch einen zweiten Abschnitt. Und in dem zweiten Abschnitt steht drin, und das ist der wichtig ist, da steht nämlich drin, dass die Einwilligung nicht erforderlich ist, wenn es zum Betrieb der Webseite notwendig ist. Ich kürze das mal ab, ich lese jetzt den ganzen Text nicht vor. Das heißt, der sagt im Prinzip oben im ersten Abschnitt, immer wenn du was auf einer Endeinrichtung speicherst, musst du nach einer Erlaubnis fragen, sagt aber unten im zweiten Satz, wenn du das Speichern zwingend für den Betrieb deiner Webseite benötigst, brauchst du keine Einwilligung. Und da liegt die Krux und da liegt das begraben, was du auch gerade gesagt hast, dass viele ihre Cookie-Banner setzen und viele Cookies einfach gesetzt werden, ohne dass du überhaupt die Auswahlmöglichkeit in einem Cookie-Banner hast. Und ja, da liegt halt auch viel Mythos in der ganzen Sache drin.
Aber ich habe die Erfahrung gemacht, selbst mit Auswahl, ne? Selbst wenn ich als Benutzer in der Seite sage, hey, ich möchte bitte nur die notwendigen und die alle anderen nicht haben, ja, dann passiert gar nichts, weil dieses Cookie-Plugin ist überhaupt nicht konfiguriert, sondern genau, die Leute denken oft, leider muss man sagen, sie installieren sich ein Plugin und dann ist alles tutti, um in deiner Sprache zu bleiben.
Genau. Ja, das ist das Problem. Ich sag jetzt einfach mal eine Zahl und ich glaube, die kann mir keiner. Ich sag mal, 80-85% der Cookie-Banner sind einfach falsch beziehungsweise schlecht konfiguriert.
Ja, würde ich
mitgehen. Derjenige, der dieses Cookie-Banner da drauf geknallt hat auf die Website, der hat es halt drauf gemacht, weil er der Meinung war, er müsste es wohl machen. Aber die sind schlecht konfiguriert und die erfüllen auch gar nicht die Anforderungen an einen Cookie-Banner, sowohl im Style, in der Aufmachung, was wird jetzt gesetzt, was wird nicht gesetzt, Informationspflicht, da hängt ja so ein Rattenschwanz dahinter, was du dann machen musst, wenn du so einen Cookie-Banner auch wirklich aktiv setzt. Und ganz davon ab sind sie einfach auch unsauber so konfiguriert, dass die halt die Cookies wirklich nicht setzen, bevor die Einwilligung gegeben worden ist. Sondern das Ding ist halt einfach so ein Bling-Bling auf der Webseite, aber es bietet nicht wirklich das Technische, was es eigentlich bieten sollte.
Ja, das erlebe ich ja bei vielen auch allgemein so bei Plugins. Ein anderes ähnliches Beispiel ist SEO-Plugins.
Ja.
Ja, dann meinen die Leute, sie installieren sich das einmal und dann sind sie morgen auf Platz 1 bei Google.
Geht das ja, so nicht?
Geht leider so nicht, tut mir leid,
okay,
wenn ich da Träume zum Platzen bringe.
Dann hast du vielleicht noch nicht das richtige Tool gefunden.
Ja, du, wenn du eins kennst, dann raus damit.
Nee.
Und nochmal zum Thema WordPress zurück.
Ja.
Kann ich denn überhaupt als Mensch, der sich vielleicht nicht täglich mit Datenschutz und diesen Themen beschäftigen will, sicherstellen, dass meine eigene WordPress-Seite da zumindest an die Konformität rangeht, sage ich mal vorsichtig.
Vorsichtig ausgedrückt, ja. Und zwar kannst du mit einem gesunden Menschenverstand an die ganze Nummer drangehen. Das klingt jetzt erstmal blöd oder pauschal ausgedrückt, aber wie ich das eben gesagt habe, wenn Daten verarbeiten, sollte ich so den Anspruch haben, was will ich, was will ich nicht. Mhm. Und wenn ich da schon ein WordPress installiere und wohlweislich mir dediziert Plugins suche, die zum Beispiel eine deutsche Sprache haben, die in der EU gehostet sind, die eine hohe Installationsquote haben, wo die Webseite gut aussieht, wo ein Feedback da ist, die ich vernünftig konfigurieren kann, dann kann ich mir da mit einem Bauchgefühl schon sehr, sehr sicher sein, dass ich mich näher in die Richtung DSGVO-Konformität, wenn man davon überhaupt sprechen kann, nähern kann, als wenn ich jetzt irgendwelche Plugins installiere mit aus unsicheren Drittländern, die nicht häufig genutzt worden sind, die nur in englischer Sprache verfügbar sind. Also wo du einfach schon das Gefühl hast, wenn der Bauch so krummelt, weißt du, was ich meine? Und dann sollte ich davon die Finger lassen. Das ist so ein Grundprinzip. Und dass ich weiß, welche Plugins auf meiner Webseite laufen und ich mir sehr sicher bin, dass diese Plugins, die ich einsetze, von vertrauenswürdigen Anbietern kommen, will ich mich mal so ausdrücken. Das ist ein Grund, das ist was Fundamentales für eine WordPress-Webseite. Weil, ganz kurz ausschweifen, weil WordPress arbeitet mit Tausenden von Plugins. Du weißt das selber, du hast unendlich viele Möglichkeiten, Plugins zu installieren. Und je nachdem, was du, wenn wir jetzt in den Unternehmenskontext reingehen, was Marketingagenturen auch sehr gerne ausnutzen. Und wenn ich dann immer in meine Beratung gehe und mein Kunde sagt, oh, ich habe eine WordPress-Webseite, und dann sage ich, alles klar, was läuft denn da alles? Sag mir einfach nur, was auf deiner Webseite alles läuft. Und dann guckt er mich an und dann sagt er, keine Ahnung.
Das ja, WordPress, sagt er dann.
Ja, WordPress. Dann sage ich, cool, WordPress. Und dann sagt er, was läuft denn an Plugins? Und dann guckt er mich an und sagt, ja, das hat alles die Agentur gemacht. Und dann sage ich, alles cool, aber du bist Betreiber der Webseite, du solltest wissen, was da läuft, weil du bist am Ende von dem Kram verantwortlich, aber gar kein Problem, bin ein lieber, freundlicher Kerl, ich klingel mal kurz die Agentur durch und lass mir mal die Liste kommen. Und dann hast du schon, wenn du die Agentur bei so Sachen anrufst, schließ dich jetzt mal aus, ich weiß, wie du arbeitest. Und dann hast du echt einige Agenturen, die gucken dich an wie ein Auto und fangen dann an und listen dir im Idealfall irgendwelche Plugins runter, wo du einfach nur mit den Ohren schlagerst. Nicht selten laufen 25, 30 Plugins auf einer, in Anführungsstrichen, hundsordinären Webseite zur Firmenpräsentation. Das heißt, die Sensibilität, was läuft auf meiner Seite, welche Plugins setze ich ein, sowohl im privaten, aber auch im kommerziellen Unternehmensbereich, ist super wichtig bei WordPress.
Ja, da gilt ja auch weniger ist mehr. Ne? Jedes Plugin ist eine Sicherheitslücke und so. Ich versuche das auch immer den Leuten klar zu machen, dass die das nicht übertreiben. Was ich auch noch, um das noch zu steigern, manchmal sehe, sind zwei Plugins, die im Prinzip das Gleiche machen. Und sich dann aber gegenseitig natürlich blockieren, weil das einfach nicht geht. So nach dem Motto, viele Köche verderben den Brei.
Kannst du nicht mit zwei SEO-Plugins in einem halben Tag auf Google Platz 1 kommen?
Das stimmt. Lass mich mal drüber nachdenken. Geniale Idee.
Ja, geniale Idee. Ja, und du weißt genau, was ich meine. Ich sehe viel im Frontend und lass dann auch Crawler drüber laufen, aber du bist ja als Fachexperte, du guckst ja bei Kunden auch mal auf die Webseite im Backend, und da ist halt echt meistens viel los. Und viele Agenturen setzen halt einfach sorglos irgendwelche Plugins ein. Und jedes Plugin, du hast es schon gesagt, jedes Plugin ist eine potenzielle Gefahr, jedes Plugin muss gepflegt werden, jedes Plugin muss auf dem aktuellen Stand mit Updates gehalten werden. Jedes Update birgt wieder die Gefahr des Absturzes. Sind wir wieder bei Backup von Webseiten. Und all diesen Rattenschwanz hast du. Das heißt, du solltest dir echt sehr dediziert Gedanken machen und sehr vernünftig über die Wahl deiner Plugins nachdenken. Und hier ist definitiv weniger mehr. Ja. Und auch das, du wirst mir wahrscheinlich auch da recht geben, wenn du ein gutes Plugin hast, was einen guten Zweck erfüllt, was von einem europäischen Anbieter kommt, das darf dann auch mal Betrag X entweder einmalig oder im Monat kosten, weil es dir halt einfach eine super Funktionalität auf der Webseite bietet und halt eben die Sicherheit bietet. Und das darf dann halt auch mal Geld kosten. Entwickler haben Arbeit und Entwicklung kostet Geld.
Absolut, bin ich voll bei dir. Ich habe letztens mal mit einem Kollegen zusammen überschlagen, was wir so an wir haben ja halt oft so Agenturlizenzen, wo man mehrere Seiten dann mit bespielen darf und so. Da sind wir schon so bei 800 bis 1000 Euro, was wir im Jahr dann, muss man sagen, zahlen, dafür, dass wir halt die Webseiten unserer Kundinnen ordentlich betreiben und absichern und die Plugins auch regelkonform nutzen und auch meistens die Provisionen, wenn wir das viel im Einsatz haben, weil wie du sagst, ne, wir haben ja was davon, dass das Plugin funktioniert, und dann finde ich es auch völlig fein, dafür zu bezahlen, weil sonst geht es ja einfach nicht.
Ja, und was man halt auch sagt, du hast eben kurz gesagt, wie kann ich mir als Privatperson oder als ganz Kleiner sicher sein, dass meine Webseite wirklich konform ist, da kann ich wirklich nur den Tipp geben, das passt jetzt super gut. sucht euch eine Agentur, sucht euch Unterstützung, lasst euch in irgendeiner Art und Weise beraten. Ich nehme mich immer gerne auch als Negativbeispiel für die ganze Sache, wie ich in 2017, 2018 mit der Selbstständigkeit angefangen habe. Da war Webseite auch Thema. WordPress war da natürlich auch die erste Wahl. Aber wenn ich überlege, wie viele Nächte, wie viele Wochenenden, wie viele Stunden ich versenkt habe in einer Webseite, die am Ende weder DSGVO-konform noch wirklich cool war, muss ich sagen, da lieber gleich am Anfang mit Profis zusammenarbeiten, sich Support holen, sich unterstützen lassen, so viel und wie wenig, wie man braucht, und da echt auf der sicheren Seite sein.
Ja, danke für den Shoutout. Moin aus dem Schnitt und eine ganz, ganz kurze Unterbrechung. Wenn dir diese Episode gefällt, nutze doch gern jetzt die Chance und lass mir ein Abo da. Und wenn du magst, empfehle den Podcast gerne weiter, denn dann haben noch mehr Menschen die Chance, WordPress zu verstehen. Apropos verstehen. Diese Episode wird unterstützt von der Gehirngerecht Digital GmbH. Bei gehirngerecht.digital bekommst du ebenfalls viel Wissen und viele Tipps, wie du deine eigenen Inhalte und deine WordPress-Seite barrierefrei gestalten kannst. So bist du für das kommende Gesetz Mitte 2025 bestens vorbereitet. Jetzt aber genug geschnackt. Weiter mit der Episode. Aber kann ich denn trotzdem mal, also es gibt ja manchmal so externe Tools, wo ich meine Domain eingebe und dann sagt mir das Tool, okay, da und da musst du ran. Das ist gut, das ist schlecht. Das, finde ich, kann man schon so als Richtwert zumindest sehen, ne? Das ist natürlich nie eine Rechtsberatung, weil das ja immer nur ein Tool ist. Aber hast du da ein, zwei, die du empfehlen würdest, oder würdest du davon sogar eher die Finger komplett weglassen?
Ganz ehrlich, ich habe am Anfang auch mit so Checkern gearbeitet. Es gibt so Cookie-Checker und es gibt so Web-Checker und so Sachen. Ich, ganz im Ernst, ich bin auf Mac unterwegs oder ich bin im Chrome, drück F11, geh in die Entwicklerumgebung und guck dir einfach an, was auf deiner Webseite passiert. Das kostet nichts, du gibst keine Daten raus, du gibst nichts frei und du bist safe. Ich selbst habe eine Datenschutzsoftware, ich habe ein eigenes Scan-Tool im Einsatz inzwischen, was ich für meine Kunden nutze für Sachen. Aber so Scan-Tools, das sind immer nur grobe Orientierungen und Richtungen. Die sind nie so, dass sie dir ein wasserdichtes oder ein konformes Ergebnis liefern mit einer rechtlichen Verbindlichkeit. Sondern das sind immer nur so Sachen, boah, ich meine, es könnte so sein, aber das ist nie was. Also es ersetzt nie das händische Gegenprüfen.
Naja, jetzt sagst du gehst in die Developer-Tools und so, das mache ich natürlich auch gern, aber die HörerInnen sind ja jetzt da vielleicht gar nicht so tief drin, und diese Developer-Tools-Infos, die muss man ja auch interpretieren dann, also und das nimmt mir ja dieser Webchecker bestenfalls ab. Wie gesagt, ne, das darf man nie für 100% vollnehmen, aber wenn du mal an diese Zielgruppe denkst, die halt technisch nicht drin dann sind, was ist dann, da dann deine Antwort?
Dann würde ich echt auf CCM 19 gehen. Die bieten auch ein ziemlich cooles Tool an für eine Cookie-Erklärung oder für einen Cookie-Banner, wenn es dann eins sein darf. Und da würde ich mal drauf gehen und da würde ich einfach mal meine Domain durchlaufen lassen.
Okay.
Das so als ein Tipp. Ansonsten, wenn man das sucht, findet man Tausende im Netz und alle sind so gut und so schlecht, wie man meint, dass man sie bewerten kann. Ich habe ich habe das am Anfang auch, aber check eine Webseite, nimm dir mal den Spaß, nimm mal eine Webseite, nimm mal deine oder nimm mal meine oder Webseite X und jag sie mal durch 5 Crawler durch und dann wirst du bei 5 Dingern wirst du 6 verschiedene Ergebnisse finden. Das die finden nie immer alles, die finden nie immer das Richtige, da sind immer unsaubere Sachen mit dabei. Deswegen am Ende braucht es den für die letzte restliche Sicherheit und für den letzten Rest braucht es halt einfach das händische Drübergucken und einen, der Ahnung hat.
Was ich auch da nochmal als Tipp mit,
ja. Aber auch da nochmal ganz kurz, nur dass wir es nicht falsch verstehen. Wenn du deine Webseite mit Sinn und Verstand aufsetzt und keine Plugins drin hast und hast nur ein WordPress laufen und arbeitest vernünftig damit und fängst nicht an mit irgendwelchen wilden Plugins, die irgendwelche Fonts und irgend so ein Kram noch runterladen, dann kannst du dir so einen Scanner auch schon fast sparen, weil dann weißt du, was auf deiner Webseite los ist und dann hast du kein Thema. Verstehst du?
Ja, aber das wissen ja auch viele nicht.
Ja.
Und was mir noch einfällt zu diesen Checkern, da ist auch immer gut, wenn man im Hinterkopf hat, wer denn den Checker bereitstellt.
Ja.
Mir fällt da einer ein, das ist von einer, ich möchte jetzt keine Namen nennen, von, nennen wir sie mal Anwaltskanzlei, von einer ziemlich, ziemlich großen, die auch so, so Generatoren anbieten.
Die mit 24.de aufhören.
Richtig. und mit einem Buchstaben anfangen.
Ja. Und irgendwas mit Recht zu tun haben.
Ja, genau, ja. Gut. Und die müssen, also die wollen ja was finden, ne?
Ja.
Weil genau. Die wollen dann natürlich nach was verkaufen damit.
Ja.
Also das ist auch immer ganz gut noch so als kleiner Hinterkopf Dings. Ja, da lass uns weiter ins nächste Thema springen und zwar Impressum. Mhm. Was muss rein?
Also in das Impressum muss rein, anders ausgedrückt. Das Impressum brauchst du auf der Webseite, um Besuchern eindeutig zu identifizieren, wer du bist und wo man dich postalisch erreichen kann. Mhm. Das heißt, du musst einfach nur da angeben, hey, ich bin Johannes, ich wohne in Hamburg, wenn du was von mir willst, Straße, Hausnummer, da kannst du mir einen Brief hinschicken und wenn du Bock hast, mir eine Mail oder eine Mail zu schreiben oder mich anzurufen, hier ist meine Telefonnummer und hier ist meine E-Mail-Adresse.
Ja.
Das ist einmal ganz grob. Also es gibt jetzt, je nachdem, wenn du GmbH bist, wenn du rechtliche andere Organisation bist, gibt es noch ein paar tricky Dinge, die du noch mit reinbringen musst. Aber am Ende vom Tag ist es das.
Und es ist jetzt für mich easy, weil ich habe ein Büro und da kann jeder mich besuchen, wenn ich da bin und da hinschreiben oder was auch immer machen. Mhm. Es gibt ja aber viele Leute, die im Homeoffice arbeiten oder vielleicht nur einen kleinen, weiß ich nicht, Vogelzucht-Blog betreiben und gar nicht so sehr gerne ihre private Adresse da im Internet stehen haben wollen. Was können die machen?
Du brauchst also ganz kurz, dass wir es rechtlich abgekramt haben für die, die sich interessieren, dass die Impressumspflicht ergibt sich aus dem Digitale Dienstegesetz, DDG. Das gibt es seit Mai diesen Jahres. Davor hieß das TMG. Und da davor hieß es Rundfunkstaatsvertrag. Nur, dass wir kurz die rechtlichen Dinge durchhaben. Und im DDG steht halt ganz klar drin, dass du diese Adresse brauchst und du musst eine Meldepflicht oder eine rechtskräftige Adresse haben, sodass du im Prinzip gerichtliche Ladung da empfangen kannst. Mhm. Und da muss eine Adresse drinstehen. Wenn du eine Postbox hast oder machst dir ein Postfach irgendwo, ein Schließfach, ein Postfach, einen hast du nicht gesehen, kannst du das auch angeben, wenn du sicherstellst, dass du es da regelmäßig abholst.
Okay.
Aber du musst ladungsfähig, Entschuldigung, das war das Wort, was ich gesucht habe. Es muss eine ladungsfähige Adresse sein.
Und ich glaube, es gibt auch so Coworking Spaces, die so virtuelle Offices anbieten, ne, und das dann einfach scannen und dir per E-Mail nach Hause schicken und sowas.
Whatever was. Du musst dir was einfallen lassen, dass die Post, die da hinkommt, auch bei dir ankommt. E-Mail kannst du eine Info-Ad nehmen oder kannst du auch eine Telefonnummer von der virtuellen Assistenz oder was reinschreiben, wenn du gar nicht erreichbar sein willst. Aber wie gesagt, es muss meldefähig sein und muss erreichbar sein können.
Ja, E-Mail, finde ich, ist ja noch das Niedrigschwelligste, ne? Weil wenn du eine Website hast, dann hast du ja eine E-Mail-Adresse, logischerweise.
Ja.
Zumindest meistens. Ich habe auch, leider sehe ich auch manchmal noch, meistens sind es dann FreiberuflerInnen, die irgendwie eine Website mit einer eigenen Domain haben, aber dann im so eine GMX- oder Web.de-E-Mail-Adresse.
Ja.
Und da denke ich mir, Alter, wieso? Das ist mittlerweile echt eine Red Flag für mich geworden.
Ich finde das auch. Ich kriege immer das Schmunzeln und schlag so innerlich die Hände über dem Kopf zusammen, wenn du so auf der Autobahn unterwegs bist und dann so läufst du durch die Stadt und dann fährt irgend so ein Buschen von irgendeinem Handwerkerbetrieb oder irgendwas fährt da wieder vorbei und dann steht hinten drauf handwerker@gmail.de oder rohrreinigung@gmx.de. Da denke ich immer, Junge,
Ja,
also das sind echt Dinge, wenn man im geschäftlichen, gewerblichen Bereich unterwegs ist. Eine eigene Domain schafft Rechtssicherheit und macht eine sehr gute Außenwirkung.
E-Mail-Adresse meinst du?
E-Mail-Adresse, genau, ja.
Ja, bin ich voll bei dir. Und ich glaube, wenn man das nicht möchte, dass man im Internet erreichbar ist, dann sollte man halt vielleicht einfach keine Website haben.
Genau.
Weil die Möglichkeit gibt es ja auch noch.
Ja.
Ich habe jetzt schon aufgrund der fortgeschrittenen Zeit ein letztes Thema, Hinweisgeberschutz.
Ja.
What the fuck ist das denn?
Ja, what the fuck, ja. Lass mich ganz kurz noch was zum Impressum sagen.
Gerne.
Ich bin eben ganz kurz drüber geflogen und habe gesagt, das DDG ist aktiv seit Mai 24, davor hieß es TMG und davor hieß es Rundfunkstaatsvertrag oder Medienrundfunkstaatsvertrag. Mal bitte jeder seine Webseite checken. Wenn im Impressum noch irgendwas drinsteht, Anbieterkennzeichnung gemäß TMG 5 oder noch viel schlimmer, Anbieterkennzeichnung gemäß Rundfunkvertrag, das ist alles Grütze auf Deutsch gesagt, das muss raus, weil DDG aktiv ist. Alle die, die das in dem Impressum oben so noch drinstehen, haben, handeln falsch. Richtige Lösung ist, löscht es einfach raus. Im Impressum muss nicht auf das Gesetz verwiesen werden, sondern ihr schreibt einfach rein, Anbieterkennzeichnung. Und dann ist die Sache in Ordnung. Aber viele haben da drinstehen, Anbieterkennzeichnung gemäß. Und das kann man sich einfach sparen, weil da aktuell zu 99% was Falsches drinstehen haben, weil die alle noch TMG 5 drinstehen haben. Das wurde nämlich dieses Jahr erst gewechselt. Und ich finde halt auch noch ganz alte Impressums, wo die Agentur überhaupt gar keine Ahnung hat, um es mal böse zu sagen, die immer noch Rundfunkstaatsvertrag drin haben. Das ist bitte noch so ein Tipp an die Zuhörerinnen.
Ja, super Hinweis. Ja. Danke dafür.
Gerne.
So, trotzdem nochmal dem super, super Hinweisgeberschutzgesetz. Was soll das?
Ich dachte, ich könnte dich jetzt damit noch ablenken und wir könnten noch die Zeit verplappern, aber du, gut, okay. Also, Hinweisgeberschutzgesetz. Hinweisgeberschutzgesetz, in Fachkreisen auch Whistleblower-Richtlinie gedacht, ist gedacht für Unternehmen ab 50 Mitarbeitern. Mhm. Die verpflichtet sind, im Unternehmen eine Plattform zu bieten, wo Mitarbeiter whistleblowen können, so blöd wie es klingt. Also wo Mitarbeiter im Prinzip Meldung machen können, dass in der Firma irgendwas Unrechtmäßiges passiert und dass sie der Meinung sind, sie müssten jetzt hier in der Firma mal was melden und mal was kundtun. Mhm. Das ist Hinweisgeberschutzgesetz. Einfach mal grob pauschal gesagt. Bedeutet, alle die unter 50 Mitarbeiter haben, können sich entspannt zurücklehnen. Das Thema betrifft sie nicht.
Okay, ab 50, ich bin raus.
Ja, genau. Ich bin auch raus. Ich bin auch raus. Das war's dann. Lass uns über andere Themen reden. Ja, also, aber alles, was über 50 ist, die müssen eine Möglichkeit haben, um Verstöße melden zu können. Ich sag mal, eher, um nochmal konkreter zu werden, wenn du Themen hast, wenn du beim Hersteller arbeitest und du merkst, dass der das Produkt nicht sauber herstellt. Das heißt, wenn du da einen Fehler siehst oder siehst ein Risiko in der Produktsicherheit, wenn du feststellst, dass, wenn du vielleicht in der FIBO sitzt in einem Unternehmen und du feststellst, dass dein Chef Geldwäsche betreibt oder Terrorismus finanziert, wenn du merkst, dass was gegen den Verbraucherschutz da geht, wenn Qualitätsstandards nicht eingehalten werden, zum Beispiel bei Arzneimitteln oder bei Medizinprodukten, wenn du Kapitalgesellschaft, wenn Rechnungen nicht sauber gemacht werden. Also wenn du einfach merkst, da ist was Grobes im Argen, da sollte man mal hellhörig werden. Klassisches Whistleblowing. Dafür ist das Gesetz gedacht und da muss derjenige, der melden will, einen neutralen Kanal haben, wo er melden kann.
Aber wem melde ich das denn dann?
Genau.
Also wenn ich.
Ja. Das darf er sich aussuchen. Und zwar gibt's das Thema mit einer internen und einer externen Meldestelle. Interne Meldestelle ist das Unternehmen, das muss es zur Verfügung stellen. Derjenige, der melden will, kann aber auch ans Bundesamt für Justiz melden. Die haben eine öffentliche externe Meldestelle, wo jeder melden darf.
Das heißt aber, die Person, wenn es im Unternehmen wäre, dürfte nicht der Chef sein, weil den will ich ja vielleicht gerade melden.
Nein. Okay. Wenn du im Unternehmen melden willst, muss es eine Vertrauensperson sein, die auch geschult ist und in der Lage ist, damit adäquat umzugehen. Das heißt, in Praxis mindestens eine getrennte E-Mail-Adresse, die nicht ins Archiv reinläuft, wo nur eine Person Zugriff drauf hat. Es wird auf gar keinen Fall der Chef sein, der gemeldet wird. Es ist auf gar keinen Fall auch IT-Administration oder sonst irgendwas, sondern es muss eine Vertrauensperson im Unternehmen sein. Es gibt Leute, die nutzen den Betriebsratsvorsitzenden dazu. Das kann man machen. Aber so eine eigene Person. Beziehungsweise das, was der elegante und der schlankere Weg ist, was viele Unternehmen machen und was halt auch einfach sinnvoll ist, um dir das organisatorische Tralala aus dem Unternehmen rauszuholen. Ich miete mir halt eine Software oder ich suche mir ein Tool oder ich hole mir einen extern, der diese Meldestellenfunktion für mich einfach übernimmt.
Okay. Hast du schon damit Kontakt gehabt?
Ja, nur. Ich bin Profi in der Sache.
Deswegen bist du hier.
Ja, also Spaß beiseite. Ich habe bei, lass mich nicht lügen, 9 Kunden stelle ich die externe Meldestelle und ich habe diese Ausbildung zum externen Meldestellenbeauftragten, also diesen Qualifizierungsnachweis, dass ich das entsprechend führen darf, habe ich getan. Du musst auch aufpassen, wir sind mit 2 Personen im Unternehmen. Wenn es nur wieder einer ist, dann könntest du da auch schon wieder in einen Konflikt reinkommen, dass wenn du gegen den einen ein Thema hast, dass es der andere nicht bewerten kann, Vertreterregelung, Erreichbarkeit etc. pp. Das heißt, 2 sind empfohlen. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum es viele Datenschützer in der One-Man-Show eben nicht machen, sondern du brauchst halt echt 2 Leute. Und ich stelle dir das, ich habe eine Software, ich habe so ein Meldeportal, wo jeder melden kann von den Mitarbeitern. Die Mitarbeiter sind entsprechend alle geschult, ich habe das eingerichtet. Das ist jetzt seit einem Jahr aktiv. Resonanz, frag mich mal, wie viele Meldungen ich schon bearbeitet habe. Ja.
Wie viele Meldungen hast du schon bearbeitet?
0.
Okay.
Also das zumindest in meiner Bubble und in meinem Bereich ist das eher jetzt so eine Sache, wo die Unternehmen dazu verdonnert worden sind, wenn ich das so sagen darf, das zu machen. Die setzen das bei mir um. Aber das ist jetzt nicht so, als wäre da riesen Action drin und da regelmäßig was passieren würde.
Hm. Gut, muss ich jetzt zugeben, dass du mich hier nicht total überrascht.
Ja, mich auch nicht. Also,
aber an sich ist es ja eine gute Sache, dass es sowas gibt, finde ich, ne? Weil dann wissen die Mitarbeitenden einfach mal Bescheid und haben eine Person, die sie ansprechen können.
Genau, das ist so diese, was ich gut an dem Gesetz finde oder was ich gut an diesen Portalen finde und gut an der Nummer finde, ist, es gibt mal so eine neutrale Person, wo sich jeder Mitarbeiter hinwenden kann und kann mal sagen, hier, pass mal auf, ich hab ein Thema hiermit, ich habe ein Thema damit, wie ist denn das? Und derjenige sich da neutral damit beschäftigt. Also wenn ich eine Meldung reinkriege, ich muss dann auch, gehe dann auch natürlich neutral an die Geschäftsleitung dran oder ans Unternehmen ran. Die Personendaten, von dem der meldet, sind absolut vertraulich. Das wird nie jemand erfahren, wer da wirklich gemeldet hat. Das ganze Sache. Auch ist die Melde an sich kann auch vertraulich erfolgen. Das heißt, selbst der mir meldet, kann so anonym melden, dass ich mit ihm nur über einen Ticketcode kommunizieren kann, sodass ich auch selbst nicht wüsste, wer im Unternehmen das gemacht hat. Was ich aber auf der anderen Seite sehe, ist, wenn ein Unternehmen eine gut gelebte Kultur hat und offen ist für Mitarbeiter, und das sind meine Unternehmen, sonst hätte ich da wahrscheinlich schon Meldungen gehabt, dann wird halt auch vieles im direkten Austausch gelöst. Wenn Mitarbeiter irgendwelche, also erstmal behalten sich dann die Unternehmen einfach konform, dass es nicht zu einer Meldung kommt, aber wenn ein Mitarbeiter mal ein Thema hat oder denkt, da ist jetzt irgendwie, da krummelt mich jetzt was, dann wird halt auch dieser Meldekanal nicht missbraucht an mich, um irgendwie Petze zu spielen, sondern ich merke dann halt, dass die Kommunikation findet im Unternehmen direkt statt und die Geschäftsleitung hat ein offenes Ohr für die Mitarbeiter. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so ein Firmenkulturding.
Und du müsstest das ja wahrscheinlich, wenn jetzt dir eine Straftat gemeldet wird, müsstest du es ja sicher anzeigen, oder?
Ich wäre dann dazu verpflichtet,
ja. Okay, das war jetzt ein spannender Ritt durch die Themen Impressum, Datenschutz und Hinweisgeberschutz. Wir haben damit schon alles abgehakt, was ich an Fragen hatte. Danke dir sehr für deine Zeit, lieber Michael, und habe jetzt noch eine kleine Abschlussfrage, noch ein Hinweis, deine Links haben wir in den Shownotes verlinkt. Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich möchte auch gerne einen Hinweisgeberschutz einführen oder mal jemand auf mein Impressum schauen lassen, der Ahnung hat oder den Datenschutz checken, kann man sich bei dir melden.
Ja.
Das tun wir in die Shownotes schreiben. Und die Abschlussfrage wäre jetzt, stell dir mal vor, du hast 24 Stunden bei google.de. Ne, da steht ja unter dem Suchschlitz, steht ja oft irgendwie Weihnachtsangebot, Android-Handys und so. Also das sind manchmal so Google-Hinweise, aber selten. Meistens ist das wirklich sehr, sehr clean da. Mhm. Jetzt stell dir aber vor, du hättest für einen Tag bei google.de diesen einen Satz, den du da platzieren darfst, der aber keine Eigenwerbung ist. Was würdest du da hinschreiben?
Reite dich auf Paragraphen, setz den gesunden Menschenverstand ein.
Sehr gut, das kam spontan, das kam aus dem Ärmel geschüttelt. Danke dafür. Wirklich, also ich schwöre, wir haben es nicht vorbereitet. Ich überrasche damit immer die Gäste. Und ja, danke dir, schöner Schlusssatz. Danke den HörerInnen. Und ich würde mal sagen, hier in Hamburg sagt man Tschüss.
Und in Hessen sagt man Gude. Macht's gut.
Tschüss, das heißt auf Wiedersehen. Ich freue mich, wenn wir uns hier sehr bald wiedersehen bzw. hören. Wenn du darauf auch Lust hast, abonnier doch am besten diesen Podcast, damit du keine Episode verpasst. Ich hoffe, du konntest heute einiges mitnehmen. Wenn ja, dann empfehle den Podcast auch gerne deinen FreundInnen weiter, damit noch mehr Menschen darauf aufmerksam werden. Fragen, Themenwünsche und Ideen? Gerne an espresso@nerdcafé.online. Jetzt aber wirklich. Tschüss.